Herzlich willkommen beim DMW-Podcast. Diese Woche Überwindung der Blut-Hirn-Schranke. Welche Methoden haben Zukunft? Das Gehirn ist nicht nur durch den Schädel gut geschützt, auch eine innere Barriere, bekannt als Blut-Hirn-Schranke, hält unerwünschte Krankheitserreger und Xenobiotika aus der Peripherie fern. Ihr Nachteil? Für potenzielle Arzneistoffe gegen Erkrankungen wie Hirntumoren und Multiple Sklerose ist sie ebenfalls nicht durchlässig. Die Öffnung bzw. Überwindung der Blut-Hirn-Schranke beschäftigt daher viele Forschergruppen. Aber welche der neuen Verfahren besitzen das größte Zukunftspotenzial? Nur wenige Substanzen, wie beispielsweise Wasser, Glucose, Aminosäuren, kleine lipophile Substanzen, Insulin oder Wachstumsfaktoren, können die Blut-Hirn-Schranke teilweise über spezielle Transporter überwinden. Größere Moleküle, darunter moderne Arzneistoffe wie monoklonale Antikörper oder Nukleinsäuren, scheitern daran, dass die Hirnkapillaren mit einem kontinuierlichen Epithel ausgekleidet sind. Die darüber liegende Basalmembran bildet die Grenze zum umliegenden Nerven- und Bindegewebe. Zusätzlichen Schutz bilden Peri- und Astrozyten, Zellen, die mit der Endothelschicht in enger Wechselwirkung stehen und deren Bedeutung erst in jüngerer Zeit entschlüsselt werden konnte. Eine wichtige Rolle für die Barrierefunktion der Endothelzellen spielen die Tight Junctions. Diese Bänder aus Membranprotein verhindern das Hindurchschlüpfen von Substanzen zwischen zwei Endothelzellen, den parazellulären Transport. Doch die Blut-Hirn-Schranke ist mehr als eine mechanische Schranke. Endothelzellen weisen außerdem im Vergleich zu ihren peripheren Verwandten eine viel höhere enzymatische Aktivität auf, was ebenfalls der Erhaltung der Homöostase des Gehirns dient.
Damit Substanzen dennoch den Wirkort Gehirn erreichen können, wurde eine Vielzahl von Verfahren entwickelt, von denen die meisten jedoch entweder nur begrenzt einsatzfähig sind oder sich noch im Anfangsstadium ihrer Entwicklung befinden. Eine direkte Umgehung der Blut-Hirn-Schranke durch intrazerebrale oder intrazerebroventrikuläre Applikation ist zwar bei einigen Wirkstoffen, wie zum Beispiel dem Nerve Growth Factor, möglich, doch die hohe Verletzungs- und Infektionsgefahr schränken diesen Applikationsweg ein. Auch die Öffnung der Blut-Hirn-Schranke, zum Beispiel mittels hochintensivem, fokussiertem Ultraschall oder durch Injektion vasoaktiver Substanzen, ist nur eingeschränkt anwendbar. So ist es möglich, die Durchlässigkeit der Tight Junctions zu erhöhen, indem direkt vor der Applikation des gewünschten Arzneistoffs osmotisch aktive Zuckerverbindungen in die Arteria carotis superior injiziert werden, was zum Schrumpfen der Endothelzellen und damit zu einem Öffnen der Verschlussleisten führt. Als Nebenwirkungen können jedoch Krämpfe oder schwere Neuropathien auftreten. Vielversprechender scheint es zu sein, die Substanzen, die ins Gehirn appliziert werden sollen, zu modifizieren oder in geeignete Transportsysteme zu verpacken. Professor Dr. Carola Förster forscht an der Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie am Würzburger Universitätsklinikum seit vielen Jahren über die Schutzmechanismen des Gehirns. Sie gibt liposomenbasierten Methoden zur Überwindung der Blut-Hirn-Schranke am ehesten die Chance, bald in die klinische Anwendung zu gelangen. Bei diesen Methoden ist die Membrangängigkeit schon sehr gut gezeigt worden. Jetzt müssen noch eine definierte Ligandenbeladung und vor allem ein zielzellspezifisches Targeting erreicht werden. Dann könnte die klinische Testung beginnen. Auch Nanopartikel wie zum Beispiel Carbo-Nanotubes, Buckminster-Fullerene oder Zyklodextrine könnten in naher Zukunft die Applikation von Arzneistoffen ins Gehirn erleichtern.
Försters Arbeitsgruppe ist Mitglied im BMBF-Verbundprojekt Lipotrans, das seit April diesen Jahres durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung, kurz BMBF, im Rahmen des Förderprogramms Biotransporter, effizienter Wirkstofftransport in biologischen Systemen, unterstützt wird. Wir bearbeiten darin Zyklodextrin-Komplexe, das heißt ringförmige Glukoseverbindungen, die Hohlräume bilden, worin lipophile Wirkstoffe ins Gehirn transportiert werden können. Dabei müssen mehrere zelluläre Barrieren überwunden werden. Wir wollen versuchen, die Zyklodextrine so zu modifizieren, dass sie zu einem wasserlöslicher werden, zum anderen gut durch biologische Membran gelangen können. Durch das Anhängen zellspezifischer Liganden soll ein gerichteter Transport erreicht werden. Nachdem die physikalisch-chemischen Eigenschaften der Zyklodextrin-Derivate erfolgreich charakterisiert worden sind, wollen wir ihre Penetration ins Gehirn untersuchen. Außerdem müssen die Wissenschaftler klären, ob es auf diesem Weg zur Produktion von Stress- und Entzündungsmarkern oder zur Induktion von Apoptose oder Nekrose kommt. Auch die Barrierefunktion der Blut-Hirn-Schranke könnte geschädigt die Zellproliferation gesteigert oder die Genexpression verändert werden. Darüber hinaus muss untersucht werden, in welcher Dosis ein Medikament appliziert werden muss. Bevor der Cyclodextrin-Transporter im Tierversuch überprüft werden kann, sind noch zahlreiche Tests erforderlich. Untersucht wird das Ganze zunächst in einem zweidimensionalen In-vitro-Modell der Bluthirnschranke mit der Bezeichnung C-End, das ich 2005 hier in Würzburg entwickelt habe, erläutert Förster. Des Weiteren werden Untersuchungen in einem dreidimensionalen Modell der Bluthirnschranke stattfinden, da wir denken, dass man für Therapie-Evaluationen alle Komponenten der neurovaskulären Einheit in einem Modell abbilden muss. Dieses 3D-Modell basiert auf dem 2D-Modell und wird im Zuge des Verbundes von der Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie am Würzburger Universitätsklinikum und dem hiesigen Lehrstuhl für Tissue Engineering und regenerative Medizin gemeinsam entwickelt. Das wäre dann weltweit das erste 3D-Bluthirnschrankenmodell. Schließlich wird es in Tiermodellen zu neurologischen Testungen kommen.
Dr. Heiko Manninga schätzt dagegen die Chancen von liposomenbasierten Methoden zur Überwindung der Bluthirnschranke eher gering ein. Seit mittlerweile 25 Jahren wird in diesem Bereich intensiv geforscht. Eine funktionale Lösung konnte bisher in den vielen weltweit aktiven Forschergruppen nicht präsentiert werden. Das Kernproblem dieser Technologie ist ihre vollständige Künstlichkeit. Vom Menschen erdachte Lösungen müssen unendlich mühsam auf Funktionalität und Verträglichkeit getestet werden, wobei die bösen Überraschungen oftmals erst spät im Entwicklungsprozess identifiziert werden. Dieser Weg ist für uns nicht attraktiv. Manninga entwickelt am Bonner Life Science Inkubator, kurz LSI, einer Institution der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., ein Transportsystem auf der Basis synthetisch hergestellter Proteinkapseln im Nanometerbereich. Zur Herstellung einer Wirkstofffähre nutzen er und seine Mitarbeiter ein gentechnisches Verfahren, um ein Strukturprotein eines bekannten humanen Virus für die Herstellung der Proteinkapseln mit hoher Reinheit zu produzieren. Wir haben in Tierexperimenten an Mäusen zeigen können, dass unser Bus nicht nur die Blut-Hirn-Schranke überwindet, sondern unsere Modellsubstanz, eine DNA-Sequenz von ca. 6000 Basenpaaren, nach intravenöser Applikation auch tatsächlich in den Zielzellen abliefert. Und nur dort. Ein Transport in andere Organe oder Gewebe fand nachweislich nicht statt. Wir nutzen also ein System, das in der Natur seit Millionen Jahren bereits funktioniert. Das Kernproblem, Überwindung der Blut-Hirn-Schranke, hat unser Virus unter dem massiven Selektionsdruck des menschlichen Immunsystems vor Urzeiten gelöst. Wir sind jetzt elegante Trittbrettfahrer, die die Viruslösung übernehmen und sie nur noch mit dem beladen müssen, was transportiert werden soll. Nachdem wir an der Maus gezeigt haben, dass der Wirkstofftransport ins Gehirn mit unseren Virus-like Proteins, kurz VLP, funktioniert, arbeiten wir zurzeit vor allem an der Anwendung unseres Systems für eine Therapie im Menschen. Ich denke, dass wir in etwa 2 bis 3 Jahren mit den ersten klinischen Untersuchungen beginnen können. Basierend auf dieser Entwicklung sind wir derzeit dabei, ein Unternehmen zu gründen. Außerdem suchen wir nach Partnern, die ein Interesse an der Nutzung unseres Transportsystems für potenzielle ZNS-wirksame Therapeutika haben.
Förster gibt zu bedenken, dass der Einsatz von VLP im Gehirn mit zahlreichen Nebenwirkungen verbunden sein kann. Wenn man VLP durch die Blut-Hirn-Schranke schleust, gelangen gleichzeitig zahlreiche weitere Substanzen, die bei ihrer Produktion in Zellhirnen entstehen, ins Gehirn. Dazu zählen Transportine, Onkogene, DNA- oder Proteinbruchstücke. Dies kann zu starken unerwünschten Wirkungen, wie zum Beispiel Autoimmunreaktionen, führen. Außerdem sind die VLP dafür bekannt, dass sie stark immunogen sind. Auch dies müsste getestet werden. Des Weiteren benötige man sehr hohe VLP-Titer, um die Blut-Hirn-Schranke zu penetrieren. Das geht auf Kosten der Genauigkeit der VLP-Produktion, befürchtet Förster. Man hat viele fehlproduzierte Proteine dabei, die im Gehirn akkumulieren können. Die Nebenwirkungen sind unklar. Auch Speziesunterschiede sind zu bedenken. Sehr häufig lösen vielversprechende Experimente mit Mäusen bei Menschen keine oder sogar gegenteilige Effekte aus. In dieser Hinsicht ist Manninga optimistischer. Da es sich um ein Strukturprotein eines humanen Virus handelt, erwarte ich, dass es bei Menschen sogar noch besser funktioniert. In einer umfangreichen Immunotox-Studie konnten wir außerdem zeigen, dass unsere VLP nicht immunogen sind. Auch Verunreinigungen sind bei einer optimierten Proteinproduktion nicht zu befürchten. Wir konnten außerdem zeigen, dass unsere VLP die Blut-Hirn-Schranke nicht verändern, sie ungehindert und ohne Wirkung auf ihre Integrität passieren.
Förster verweist auch darauf, dass bei allen Versuchen, die Blut-Hirn-Schranke zu öffnen oder zu umgehen, ihre wichtige Schutzfunktion nicht außer Acht gelassen werden darf. Wenn die Blut-Hirn-Schranke durch eine Technologie oder eine Therapie geöffnet wurde, muss man sie auch möglichst rasch wieder schließen, sonst wird die Homöostase gestört. Dazu wäre im Anschluss an eine Therapie adjuvant eine Glukokortikoid-Behandlung empfehlenswert. Glukokortikoide spielen auch in einem anderen Forschungsgebiet Försters, in dem es um den Erhalt der Barrierefunktion des Gehirns geht, eine Rolle. Schlaganfälle sind häufig mit Hirnödemen verbunden, die eine Zerstörung gesunden Hirngewebes zur Folge haben. Bei Hirntumoren oder einem Multiple-Sklerose-Schub auftretende Hirnödeme lassen sich relativ gut mit Glukokortikoiden behandeln. Beim Schlaganfall sind diese Substanzen jedoch unwirksam, erläutert Förster. Sie und ihre Mitarbeiter haben kürzlich die Ursache dafür herausgefunden. Der Sauerstoffmangel beim Schlaganfall führt dazu, dass Glukokortikoidrezeptoren, die die Wirkung dieser Steroide vermitteln, übermäßig stark abgebaut werden. Dadurch verlieren die Zellen die Fähigkeit, auf eine Glukokortikoidtherapie anzusprechen. Bei diesem Effekt, der spezifisch für Hirngefäße zu sein scheint, spielt ein Multienzymkomplex, das sogenannte Proteasom, eine wichtige Rolle. Im Tierexperiment konnte Förster zeigen, dass sich durch eine frühzeitige Blockade des Proteasoms mit dem Inhibitor Bortezomib die Empfänglichkeit der Endothelzellen für Glukokortikoide wiederherstellen lässt. Finanziell gefördert wurde die Studie von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Sonderforschungsbereich 688, und der Europäischen Union über den Forschungsverbund NeuroBIT, Neuroscience and Barriers in Development. Inzwischen sind wir so weit, dass wir in die klinische Prüfung gehen könnten und hoffen, bald einen Sponsor dafür zu finden. Dies ist sehr schwierig, denn Forschungen zu Blut-Hirn-Schranke, ganz gleich, ob es um die Stärkung oder die Überwindung geht, werden in Deutschland eher peripher gehandelt. In den USA beispielsweise hat dieses faszinierende Fachgebiet einen ganz anderen Stellenwert. Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Die Autorin war Dr. Claudia Bruhn aus Schmölln. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge finden Sie wie immer in der aktuellen DMW oder unter www.thieme.de/dmw. Ihre DMW-Redaktion.